Offen gestanden ist das ein Desaster und wir verstehen jeden, der da auch drüber frustriert ist. Aber die Alternative dazu wäre ein Insolvenzverfahren gewesen. Das heißt also, beim Insolvenzverfahren wäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Ergebnis für die kleinen Aktionäre das gleiche gewesen. Der Sepp Herberger hat es mal gesagt, in der ersten Halbzeit hatten wir kein Glück, in der zweiten kam dann noch Pech dazu und das beschreibt die Situation der Warta, glaube ich, recht gut. Und dann ist durch diese Hackerkrise nochmal die komplette Warta stillgelegt worden. Also wir haben weltweit ist die komplette Produktion für mehrere Wochen gestanden. Die Kirsche oben auf dem Kuchen, also die dann der Warta endgültig den Rest gegeben hatte. Man hat seinerzeit bei der Warta, und jetzt kommen wir auch zum Thema Managementfehler auch, wir haben so viel Schulden angehäuft durch dieses Investitionsprojekt, dass wir mit unserem Cashflow noch nicht einmal mehr die Zinsen bezahlen konnten, geschweige denn was tilgen konnten.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
Wir begrüßen heute hier Michael Ostermann. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Ja, wir freuen uns auch sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Bei Ihnen ist ja bei Warta sehr, sehr viel passiert in den letzten Wochen und Monaten. Deswegen sehr, sehr spannend, dass wir das mit Ihnen jetzt heute analysieren können. Sie sind ja seit dem 6. Mai 2024 Vorstandsvorsitzender bei der Warta AG.
Herr Ostermann, am 11. Dezember 2024, da hat das Amtsgericht Stuttgart jetzt ihren Restrukturierungsplan ja offiziell genehmigt. Damit ist eine Insolvenz bei Warta erstmal vom Tisch. Das ist ganz toll zu hören. Was ist denn jetzt Ihr Plan für den Konzern in den nächsten Monaten?
Ja, vielleicht darf ich einen kurzen Schritt, einen Blick zurück machen in die Vergangenheit. Also wo kommt die Warta her? Die Warta war eigentlich immer ein gesundes Unternehmen, ein hinreichend profitabel, ja. Ob das jetzt ausreichend profitabel ist, müssen andere bewerten, aber zumindest ein hinreichend profitables Unternehmen. Es gab dann in den Jahren 2021 Entscheidungen bezüglich Investitionsprojekten, wo man eigentlich eine 500 Millionen Schulden mit in die Bilanz aufgenommen hat. Und gleichzeitig, teilweise auch bedingt durch die Corona-Krise, teilweise durch andere Faktoren auch bedingt, sind die Ergebnisse nach unten gegangen, sodass man hier eine Schere gelaufen ist und die Warta eigentlich im Zustand der Überschuldung war. Die Warta hat jetzt das Glück, dass dieser Zustand im Prinzip 2023/24 eingetreten ist, weil wenn das vor dem Jahr 2021 passiert wäre, wäre der einzige Ausweg für die Warta im Prinzip ein Insolvenzverfahren gewesen, ja, in einem Eigenverwaltungsverfahren oder einem regulären Insolvenzverfahren. Das wäre dann an den Gerichten gewesen, das zu entscheiden. Und wir haben jetzt die Möglichkeit des Starrückverfahrens. Das Starrückverfahren ist ein vereinfachtes Verfahren. Es gehört nicht zu den Insolvenzverfahren, also es ist ein vorinsolvenzliches Verfahren. Und viele Sachen, die man in einem Insolvenzverfahren regeln kann, kann man in einem Starrückverfahren nicht regeln. Das Einzige, was das Starrückverfahren regeln kann, ist Firmen, die überschuldet sind, dabei zu unterstützen, mit den Gläubigerbanken einen Haircut bei den Schulden zu verhandeln. Und das haben wir jetzt gemacht. Es gab einen Gerichtstermin am 25.11. diesen Jahres in Stuttgart, wo der Plan vorgestellt worden ist. Er ist monatelang mit den Banken, mit den ganzen verschiedenen Interessensvertretungen verhandelt worden. Der Plan ist am 25. vorgestellt worden. Es gab insgesamt 7 Gruppen, die zu dem Plan abstimmen durften. Das waren im Prinzip 7 verschiedene Gläubigergruppen, die von dem Plan betroffen sind. Und ich freue mich sagen zu können, dass 6 Gruppen dem Plan zugestimmt haben, eine nicht. Die ablehnende Gruppe sind die Minderheitsaktionäre, weil das geht leider Hand in Hand. Wenn ich einen Kapitalschnitt mache oder wenn ich einen Schuldenschnitt mache auf der Bilanz, ist es eigentlich eine Grundvoraussetzung, dass ich vorher auch einen Kapitalschnitt gemacht habe. Ja, weil die Rechte der Banken, der Gläubigerbanken sind in Deutschland höher geschützt als die Rechte der Aktionäre, der Kapitalseite. Und von daher sind auch die nur bereit zu einem Schuldenschnitt, wenn es einen adäquaten und analogen Schuldenschnitt auf der Kapitalseite gibt.
Jetzt ist es so, dass Michael Theuner, Ihr Aufsichtsratsvorsitzender, zusammen mit Porsche jeweils mit 30 Millionen Euro in dieses Unternehmen reingehen, es quasi aufkaufen, ist auch noch eine Menge Schulden dabei, die Sie auch noch übernehmen. Ja, können Sie da noch mal kurz jetzt drauf eingehen? Also Porsche und Herr Theuner, das sind jetzt im Prinzip die neuen Besitzer, oder?
Das sind die neuen Besitzer jetzt. Also das heißt, als eine finale Konsequenz nach Beendigung des Starrückverfahrens wird die Warta von der Börse verschwunden sein. Also wir werden nicht mehr börsennotiert sein. Die alten Aktien werden alle eingezogen. Es wird neues Kapital, neue Anteile rausgegeben, die dann zur Hälfte in der Hand von Porsche sein werden und zur anderen Hälfte in der Hand einer von Michael Theuner beherrschten Gesellschaft sein wird. Also das heißt, die neue Warta, wenn ich so nennen darf, wird diese beiden Eigentümer haben mit jeweils 50% von der Equity.
Können Sie da nochmal ein bisschen mehr vielleicht den Hintergrund erläutern? Weil so für uns Außenstehende, die jetzt eher aus der Batterieforschung kommen, ist das nicht so ganz ersichtlich, irgendwie ein Aufsichtsratsvorsitzender, der nun das Unternehmen dann zur Hälfte aufkauft. Was steckt dahinter?
Zum einen ist ja der Herr Theuner Aufsichtsratsvorsitzender auch schon aus dem Grund, weil er auch heute schon Mehrheitsaktionär bei der Werther war. Ja, also ihm gehörten vorher mehr als 50% aller Aktien an der Warta. Auch er hat seine Aktien alle verloren. Und er muss sich jetzt auch wieder, um seinen Anteil zu sichern an der Warta, sozusagen mit neuem Geld einkaufen wieder in die Warta. Er macht das, es macht es die Firma Porsche. Es gab vor einem Jahr hier an der Stelle schon mal einen Podcast mit meinem Kollegen aus der Technik, mit dem Rainer Halt. Da ging es ja speziell um diese V4-Drive-Zelle, diese Powerzelle, die Warta entwickelt hat, die jetzt ja in dem neuen Porsche 911, ohne Reklame machen zu wollen, und in dem einen oder anderen italienischen Sportwagen aus dem VW-Konzern zum Einsatz kommt. Und die wird ja auch in einen Joint Venture abgespalten, gemeinsam mit der Firma Porsche, wo Porsche auch die Mehrheit an diesem Joint Venture behalten wird. Und von daher hat Porsche auch ein strategisches Interesse, in die Miteigentümerschaft für die Warta-Gruppe zu gehen, um auch hier stabilisierend wirken zu können.
Jetzt sind wir ganz begeistert zu hören, dass ja angeblich alle Arbeitsplätze, das sind ein bisschen mehr als 4.000 nach unseren Informationen, und alle Werkstandorte und auch Produkte aus der Palette erstmal erhalten bleiben sollen. Stimmt das wirklich? Und können Sie da vielleicht mal so eine Prognose abgeben? Wie lange können Sie das wahrscheinlich so halten?
Also da müssen wir etwas abschichten. Also was ich immer gesagt habe, und das ist mir enorm wichtig, wir halten an allen drei Standorten in Deutschland fest. Also wir sind nach meinem Kenntnisstand der einzige Batteriehersteller, der wirklich auch noch die Produkte, die er hier in Deutschland anbietet, zu 100% in Deutschland herstellt. Also auch die Alkali-Batterien, das, was so die meisten mit Warta verbinden, was sie bei den einzelnen Supermarktketten, Warenhäusern im Prinzip im Kassenbereich finden, die Doppel-A, die Triple-A-Batterie, ist 100% wirklich made in Germany. Und da sind wir stolz drauf und daran wollen wir festhalten. Wir werden also definitiv an allen drei Standorten in Deutschland festhalten. Wir haben zwei Auslandsstandorte, an denen wir auch erstmal weiter festhalten wollen. Und Sie haben recht, wir haben 4.000 Jobs weltweit, davon ungefähr 3.000 in Deutschland. Wir stellen sogar im Augenblick ein, also bei uns läuft es eigentlich auf der Produkt-, auf der Absatzseite so gut, dass wir im direkten Bereich, also in den fertigungsnahen Bereichen, Leute einstellen. Da haben wir jetzt in den letzten Wochen noch mehr als 150 Leute eingestellt. Ich muss aber eine kleine Einschränkung machen. Es gibt keine uneingeschränkte Jobgarantie, weil wir auf der anderen Seite im Overhead-Bereich, also im Angestelltenbereich, da werden wir Leute abbauen. Und auch in Deutschland auch abbauen.
Dann stellen Sie uns ganz kurz mal bitte so eine Produktpalette von Warta vor. Wir kennen ja diese Consumer Batteries für alle Podcast-Hörer, die uns nur zuhören. Ich halte jetzt hier so eine Zink-Mangan-Zelle mal in die Kamera. Das ist das, was man von Warta kennt, diese kleinen Consumer-Batterien. Dann stellen Sie aber auch Heimspeicher her. Sie sind spezialisiert in diese Micro-Batteries für Kopfhörer. Da haben Sie mit Apple zusammengearbeitet, eben diese V4-Drive-Zelle. Und auch vor allem diese 12-Volt-Starter-Batterien, dafür sind Sie bekannt. Sagen Sie doch mal, welche von diesen Produkten ist das erfolgreichste?
Ich fange mal mit der 12-Volt-Starter-Batterie an, weil die wird noch unter dem Namen Warta verkauft, die hat aber mit uns, mit der Warta AG, nichts mehr zu tun. Also die Warta ist ja im Jahre 2003 in verschiedene Bereiche aufgespalten worden. Und unter anderem ist damals das ganze Automotive-Starter-Batterien-Geschäft abgespalten worden, ist seinerzeit an Johnson Controls gegangen, hat inzwischen auch nochmal die Eigentümer gewechselt, inzwischen gehört es zu Clarios, ist also von uns komplett separiert. Also die Warta AG, für die ich hier spreche, ist bekannt durch die Consumer-Batterien, weil das ist das, wo der Verbraucher, der End-User sozusagen fast täglich mit Kontakt hat. Das ist das, womit ich als Kind groß geworden bin, Sie wahrscheinlich einige Jahre später als ich dann auch als Kind groß geworden sind, in irgendwelchen Fernbedienungen oder kleinen Robotern, was auch immer. Da kennt man die Warta her. Was viele nicht wissen ist, wir sind zum Beispiel Weltmarktführer für Hörgerätebatterien. Das sind Zink-Luft-Batterien, die wir auch herstellen hier in Baden-Württemberg in Ellwangen. Da sind wir Weltmarktführer, haben ungefähr einen Weltmarktanteil von 50%, leicht über 50%. Also das heißt, mehr als jede zweite Hörgerätebatterie kommt aus dem Hause Warta. Sie haben es eben angesprochen, wir sind im Bereich der kleinen Lithium-Ionen-Zellen, sind wir auch eigentlich einer der Innovateure in diesem Segment. Wir hatten am Anfang Apple im Single-Sourcing. Sind Batterien für die, wie man so schön sagt, True Wireless Headsets, also im Markensprech für die EarPods, in dem Falle jetzt von der Firma Apple, wo wir der Hauptlieferant sind, auch für gewisse Produkte hier. Die machen wir auch hier in Deutschland im Standort Nördlingen, in Bayern, direkt an der baden-württembergischen Grenze. Darüber hinaus haben wir neben den Micro- und Coin-Power-Produkten Hausenergiespeicher, Heimenergiespeicher, haben Sie angesprochen. Ganz wichtiger Punkt für die Warta, ein wichtiges Zukunftsprodukt für uns, wo wir Wert darauf legen, dass wir auch diese in Deutschland fertigen, dass wir nah zum Kunden sind, nah zum Verbraucher sind, dass wir hier im Service, Sie wissen, da haben wir eine sehr gut aufgestellte asiatische Konkurrenz. Ich will jetzt hier gar keine Namen nennen, aber die üblichen Verdächtigen, ja, die jetzt auch teilweise Autos bauen oder der andere baut viele Mobiltelefone auch, mit denen wir hier im direkten Wettbewerb stehen. Und wir wollen hier punkten durch die Nähe zum Kunden, Produkte produziert in Deutschland, Service in Deutschland, technischer Support in Deutschland, alles aus einer Hand für den Endverbraucher. Und das ist ein Bereich, in dem wir da punkten wollen.
Sie haben vorhin schon mal die Gründe für die Krise angesprochen, so ein paar zumindest. In den Medien, da waren noch ein paar mehr Gründe zu lesen. Vielleicht können Sie die gerade mal kommentieren. Und zwar ging es da unter anderem auch um sinkende Nachfrage von diesen kleinen Knopfzellen für Kopfhörer. Da ging es aber auch um einen Hackerangriff zum Beispiel und auch das Stichwort Managementfehler wurde auch relativ häufig genannt. Vielleicht können Sie die drei Punkte mal kurz kommentieren, bitte.
Den Hackerangriff nehme ich mal vorne weg, weil das, die anderen beiden Punkte gehören ein bisschen zusammen, also mit dem Managementfehler und auch den Entwicklungen, die wir hier in einzelnen Businessbereichen haben. Die Warta, ich glaube, der Sepp Herberger hat es mal gesagt, in der ersten Halbzeit hatten wir kein Glück, in der zweiten kam dann noch Pech dazu und das beschreibt die Situation der Warta, glaube ich, recht gut. Die Warta war schon mitten in der Krise, man war schon im Prinzip hatte schon das erste S6-Gutachten hinter sich und dann ist durch diese Hackerkrise nochmal die komplette Warta stillgelegt worden. Also wir haben weltweit ist die komplette Produktion für mehrere Wochen gestanden. Wir haben ein Werk in Ostasien, das ist sogar für mehr als 4 Monate gestanden. Ja, also das war nochmal sozusagen dann die Kirsche oben auf dem Kuchen, also die dann der Warta endgültig den Rest gegeben hatte. Da bauen wir gerade die Systeme wieder auf. Wir sind da relativ weit fortgeschritten. Wir haben natürlich jetzt ein großes Augenmerk auf Sicherheit der Datensysteme gelegt und sind hier, glaube ich, gerade auf einem guten Weg. Aber eben weil die Sicherheit sozusagen das dominierende Thema ist, braucht das Wiederanfahren und das Reinstallieren von Applikationen eben auch eine gewisse Zeit, weil wir sie jetzt ganz anderen Sicherheitsaspekten aufbauen als vorher. Das zweite ist das Thema, was Sie angesprochen haben. Da geht es eigentlich im Wesentlichen um diese kleinen Coinpower, diese kleinen Knopf-Lithium-Zellen, wie sie zum Beispiel in diesen Wireless-Headsets von Apple und auch von anderen Firmen eingebaut sind. Man muss jetzt zurückgehen, Flashback, Corona 2020. Die ganze Welt saß auf einmal im Homeoffice. Ja, und dann ist die Nachfrage nach diesen Headsets explodiert. Ja, die Nachfrage ist explodiert und man hat seinerzeit bei der Warta, und jetzt kommen wir auf zum Thema Managementfehler auch, man hat damals sich eigentlich verleiten lassen zu der Annahme, dass dieses Wachstum, was ich in dieser Corona-Welle sehe, ich nach vorne werde fortschreiten können. Ja, und das ist eben nicht der Fall gewesen. Das war mal so ein Peak und danach hat sich der Markt wieder auf einem mehr oder weniger normalen Niveau gesettelt. Wir haben aber hier in Anlagen und in Kapazitäten investiert. Also die Warta ist noch auf der Suche nach extraterrestrischem Leben, weil wir können nicht nur den kompletten Weltmarkt versorgen mit den Batterien. Wir könnten sogar noch einige Nachbarplaneten mit versorgen. So viel Kapazität haben wir installiert. Und hier kommt dann das Thema Managementfehler sicherlich auch rein. Man ist damals zu euphorisch damit umgegangen, ehrlich gesagt, in diese Expansionsprojekte. Und was man auch eingeschränkt sagen muss, wir haben die V3-Zelle, ist eben schon ein paar Mal angesprochen worden, die Automotive-Zelle. Die Zelle ist Weltklasse. Also es gibt immer noch heute bei allen Benchmarks keinen anderen Batteriehersteller, der auch nur annähernd an die Performance unserer Zelle rankommt. Aber man hat sich damit in ein ganz neues Segment gewartet. Ich habe ja eben schon gesagt, die Starterbatterien, die auch unter Warta verkauft werden, gehören nicht zu der Warta, für die ich jetzt spreche, gehören nicht mehr zur Warta AG. Und man hat sich hier in das Automotive-Feld reingewagt mit dieser Batterie. Und man muss fairerweise dazu sagen, das ist ein Markt, in dem die Warta sich auch nicht auskannte. Ja, und da ist man sicherlich auch das ein oder andere finanzielle Abenteuer eingegangen und hat auch einige Fehler gemacht, die im Nachhinein betrachtet vermeidbar gewesen wären.
Dann lassen Sie uns an dieser Stelle kurz noch über das Staruk-Verfahren nochmal eingehen. Die Sanierung, die läuft über dieses Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, Staruk, ein bisschen kompliziert. Können Sie das nochmal kurz zusammenfassen für alle diejenigen, die jetzt nicht so damit bewandert sind? Insbesondere auf die Kleinanleger, da müssen wir hier nochmal eingehen. Die haben leider alles verloren. Vielleicht haben Sie da auch nochmal eine Nachricht an diese Leute. Das ist Ihnen wahrscheinlich auch nicht einfach gefallen. Tatsächlich diese Enteignung, so heißt es in den Medien, ich weiß nicht, ob das juristisch tatsächlich eine Enteignung ist, das ist Ihnen wahrscheinlich nicht so einfach gefallen, weil man damit ja letzten Endes alle Supporter, alle Unterstützer jahrelang dann doch enttäuscht, oder?
Offen gestanden ist das ein Desaster und wir verstehen jeden, der da auch drüber frustriert ist. Aber nochmal, ich habe es einleitend auch schon mal gesagt, die Alternative dazu wäre ein Insolvenzverfahren gewesen. Das heißt also, beim Insolvenzverfahren wäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Ergebnis für die Kleinaktionäre das gleiche gewesen. Das Staruk-Verfahren ist ein vorinsolvenzliches Verfahren. Es ist, wie gesagt, neu, gibt es in Deutschland seit 2021 und es ermöglicht Firmen, die überschuldet sind, die aber ansonsten gesund sind, im Prinzip hier einen Schuldenschnitt zu machen und damit ihre Schuldenlast radikal zu senken. Die Situation, in der die Warta war, um das auch mal in den Kontext zu setzen, was die Alternative gewesen wäre, wir haben so viele Schulden angehäuft durch dieses Investitionsprojekt, dass wir mit unserem Cashflow noch nicht einmal mehr die Zinsen bezahlen konnten, geschweige denn was tilgen konnten. Ja, und das heißt umso mehr, wir hatten erst recht kein Geld mehr für Innovation und für Investitionen. Und ich meine, Ihnen brauche ich das nicht sagen. Sie sind da sehr dicht an der Batterie, am Batteriemarkt drin. Sie wissen, der Batteriemarkt ist ein sehr innovativer Markt. Es ist ein Markt, der sich rasend schnell verändert. Viel schneller als viele andere Märkte, auch wenn das vielleicht jeder Verbraucher nicht sofort mitkriegt. Ja, hat eigentlich jedes Jahr die Nachfolgegeneration wieder irgendwelche Vorteile gegenüber den Zellen aus dem letzten Jahr. Und das ist ein dynamischer Markt. Und wenn Sie da weiter erfolgreich drin sein wollen, als deutscher Hersteller, wenn Sie weiter diese Schlüsseltechnologie am Standort Deutschland herstellen, entwickeln und produzieren wollen, brauchen Sie entsprechende Möglichkeiten und auch finanzielle Freiräume, um auch investieren zu können. Investition in die Entwicklung, Investition in die Anlagentechnik. Ja, weil wir können auch nur mit unseren asiatischen Konkurrenten Schritt halten, wenn wir hier absolut State-of-the-Art-Produktionen haben. Wenn wir hier Produktionen haben mit Produktivitäten, wo wir gewisse Standortnachteile, die der Standort Deutschland mit sich bringt, ja, wo wir die ausgleichen können, auch im Vergleich zum asiatischen Wettbewerb. Und wenn Sie jetzt noch nicht mal mehr genug Geld verdienen, um Zinsen zu zahlen, geschweige denn um Schulden zu tilgen, sind all diese Voraussetzungen weggebrochen. Also von daher war es die einzige Möglichkeit. Wir brauchten einen radikalen Schuldenschnitt. Bis zum Jahr 2021 wäre der einzige Ausweg die Insolvenz gewesen. Jetzt geht es über dieses Staruk-Verfahren. Die Auswirkungen für die Kleinaktionäre sind, wie gesagt, in beiden Verfahren die gleichen, dass sie unter normalen Umständen wird es einen Kapitalschnitt geben, es wird eine Kapitalherabsetzung auf Null geben. Das heißt, alle Aktien verlieren ihren Wert. Jetzt möchte ich aber noch einen Satz auch dazu sagen. Und wie gesagt, ich verstehe jeden Aktionär, der an dem Tag, wo wir das verkündet haben, Aktionär bei der Warta war und jetzt viel Geld verloren hat. Das verstehen wir total. Wir haben auch versucht, alternative Szenarien zu entwickeln. Ja, wir haben auch versucht, können wir nicht über den Kapitalmarkt uns Geld beziehen? Können wir nicht neue Aktien rausgeben? All das war nicht möglich, auch aus verschiedenen gerichtlichen und gesetzlichen Gründen, die wir hier haben und Hemmnissen, die wir hier in Deutschland haben. So haben wir uns für diesen Weg entschritten. Ich will aber jetzt eine Sache dazu sagen, weil wir sind ja gerade in diesem Verfahren und es gibt ja jetzt auch Klagen der Minderheitsaktionäre. Sie müssen wissen, seitdem wir eigentlich angekündigt haben, dass wir ins Staruk gehen, muss jedem klar gewesen sein, dass die Aktien wertlos werden, dass die Aktien eingezogen werden am Ende des Tages. Seitdem sind die Warta-Aktien, die wir ausgegeben haben, ist jede Warta-Aktie ist seitdem 5-mal verkauft worden im Durchschnitt. Wenn ich jetzt mal die Hälfte der Aktien abziehe, die dem Mehrheitsaktionär gehören, dem Michael Theuner, der keine Aktien verkauft hat seitdem, heißt das, jede Aktie im Free Float ist 10-mal gehandelt worden. Das heißt, die jetzigen Aktionäre, und wir haben sicherlich noch auch Altaktionäre, die damals schon dabei waren, Aber ein großer Anteil der jetzigen Aktionäre hat sich eigentlich wissentlich zu diesem Aktienkauf entschieden in einer Phase, wo bekannt war, dass die Aktie von der Börse genommen wird. Und da sind, glaube ich, auch gewisse spekulative Elemente und Faktoren im Hintergrund unterwegs. Und das darf man nie ganz außen vor lassen. Also mein größtes Bedauern für alle die, die am Anfang investiert waren, die jetzt aus spekulativen Aspekten reingekauft haben, die haben es gemacht in dem Wissen, was auf sie zukommt.
Ganz wichtiger Satz gerade am Ende nochmal. Es gibt ja ganz viele Hörer, die uns immer kontaktieren und jetzt mit Bezug auf dieses Interview uns geraten haben. Mensch, fragt ihn auf jeden Fall nach einem Appell für die Kleinanleger. Aber jetzt letzte Frage in diesem Modul hier noch. Uns erscheint das so ein bisschen so, als wenn Herr Theuner und Porsche jetzt jeweils mit 30 Millionen eigentlich ein Schnäppchen gemacht haben. Jetzt fragen wir uns, da sind ja wahrscheinlich noch Verbindlichkeiten, die Porsche und Theuner auch gleichzeitig noch übernehmen, über diese 30 oder 60 Millionen Euro hinaus, oder?
Die übernehmen Verbindlichkeiten bei der Warte in Höhe von 285 Millionen Euro noch. Ja, also ich will es mal ein bisschen salopp formulieren. Die bezahlen 60 Millionen Euro, damit sie 285 Millionen Euro Schulden bekommen. Ja, also das ist jetzt die vereinfachte Variante. Ich meine, die machen es ja auch natürlich, weil sie da vorne eine Perspektive sehen, dass die Situation wieder verbessert. Da ist ja gar keine Frage, sonst wird ja kein Mensch mehr in die Warte investieren. Dann wären wir ja auch heute nicht mehr existenzfähig. Ja, also sicherlich gibt es diese Perspektive, aber wenn Sie jetzt mal, und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, sowas zu machen, wenn Sie mal eine faire Enterprise-Value-Betrachtung machen, da werden Sie zu dem Ergebnis kommen, dass die Warta heutzutage einen negativen Unternehmenswert hat. Ja, und trotzdem haben wir eben zwei gefunden, und da sind wir sehr dankbar für, die trotzdem bereit waren, trotz eines negativen Unternehmenswerts nochmal Geld auf den Tisch zu legen. Weil wie gesagt, das war für uns, also das ist auch in dem S6-Gutachten ganz klar herausgearbeitet, die Warta ist nur dann überlebensfähig, wenn wir in der Lage sind, 100 Millionen Euro an frischer Liquidität einzusammeln. Ja, und dazu brauchen wir auf der einen Seite neue Geld von den Eigentümern, von den Gesellschaftern und nochmal 60 Millionen neue Darlehen von den Banken, die jetzt den Schuldenschnitt haben akzeptieren müssen. Sie können sich auch vorstellen, auch eine Bank schreibt äußerst ungern 60% der Darlehenshöhe ab. Aber sie haben auch, es war uns möglich, sie davon zu überzeugen, in die Zukunft der Warta auch zu glauben, Vertrauen zu haben, auch in das Team der Warta, in das Management der Warta, dass wir jetzt in der Lage sind, wirklich die Warta wieder in eine andere Zukunft zu entwickeln, sodass sie das neue Geld und die Restschuld von dem alten Geld auch irgendwann wieder einsammeln werden können.
Jetzt sprechen wir mal über die V4Drive-Zelle. Sie haben sie vorhin schon erwähnt und wir hatten da ja auch schon vor einem Jahr mal mit Ihrem Kollegen drüber gesprochen. Aber vielleicht für die neuen Hörerinnen und Hörer, geben Sie uns dann nochmal einen Einblick. Was ist denn diese V4Drive-Zelle eigentlich genau? Worum geht's da? Was soll die eigentlich bringen?
Es ist im Prinzip eine Lithium-Ionen-Zelle, eine Lithium-Ionen-Batterie im Format 21700. Sehr gängiges Format, das Sie auch von vielen asiatischen Herstellern finden. Man muss wissen, bei den Lithium-Ionen-Zellen unterscheidet man zwischen Energiespeichern und Powerzellen. Was wir haben, ist eine Powerzelle. Das heißt, mit unserer Zelle würden Sie batterieelektrische Autos nicht fahren können. Man geht schon aber bis zum nächsten Stoppschild, also nicht weiter. Unsere Zelle hat nicht die Aufgabe, möglichst viel Energie zu speichern, sondern Energie schnell zu speichern und Energie sehr schnell wieder abgeben zu können. Also unsere Zelle können Sie zum Beispiel von 0 auf über 80% in weniger als 6 Minuten laden. Ja, und eben noch viel schneller auch wieder entladen. Das ist also eine Boosterzelle, die jetzt zum Einsatz kommt bei einzelnen Sportwagen, allerdings meistens auch in Kombination noch mit klassischen Verbrennungsmotoren, wo zum Beispiel der Turbolader elektrisch angetrieben wird. Nicht mehr über einen Abgasstream sozusagen reaktiv auf den Änderungen im Abgasstrom reagiert, sondern proaktiv auf eine Gaspedaländerung sofort zuschaltet und dadurch auch nochmal signifikant hilft, Verbräuche und Emissionen zu senken. Das ist also eine reine Powerzelle und es gibt weltweit keine vergleichbare Zelle, die auch nur annähernd in diese Bereiche reinkommt, auch nicht von den großen chinesischen Herstellern, wie die jetzt hier in Deutschland entwickelte Warta-Zelle.
Aber wenn man da jetzt ein bisschen kritisch nachfragen würde, dann müsste man doch eigentlich sagen, naja, das hört sich sehr nach Nische an, was Sie jetzt gesagt haben, sehr hohes Premium-Segment und natürlich jetzt auch nicht nach der absoluten Zukunftszelle, weil Sie haben es gerade angesprochen, es geht da eher um Hybridfahrzeuge. Was würden Sie dazu erwidern?
Ja, es ist eine Nische. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, als Hersteller in der Masse, in der Fläche für eine Standard batterieelektrische Zelle für eine Energiezelle, für batterieelektrische Fahrzeuge. Da gibt es Kollegen in Norddeutschland, aus skandinavischen Ländern, die gerade merken, wie schwierig sowas ist, sich in diesem Umfeld, also erstmal technologisch ist es nicht einfach und kommerziell ist es noch viel schwieriger. Sie müssen wissen, da sind weltweit Kapazitäten installiert, die im Augenblick deutlich den Bedarfen davonlaufen. Also die ist eine massive Überkapazität installiert. Da gibt es Hersteller in Asien, in China insbesondere, die installierte Kapazitäten haben mit in Größenordnungen, die für uns unvorstellbar sind. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, da sind wir als kleine Warta nicht wettbewerbsfähig. Da haben wir weder die finanzielle Stärke noch die finanziellen Möglichkeiten. Und offen gestanden würde es auch gar keinen Sinn machen, hier diese Kapazität nochmal zu klonen und zu kopieren für einen Markt, der im Augenblick diese Kapazitäten gar nicht braucht. Das heißt, wir sind bewusst in eine Nische reingegangen, wir sind bewusst in diese Powerzelle reingegangen. Die Powerzelle gibt auch andere Applikationen. Wir haben eben schon mal über Werkzeuge gesprochen. Da brauchen Sie eine Energiezelle. Aber es gibt auch andere Anwendungen. Nehmen Sie mal ein Spreizwerkzeug von der Feuerwehr, was nach einem Unfall eingesetzt wird. Es gibt auch also andere Anwendungen außerhalb des Verbrennungsmotors oder der Hybride, die Sie gerade sagten, wo so eine Powerzelle durchaus Sinn macht. Und da sind wir auch mit einschlägigen, ich will jetzt keine Namen nennen, aber mit einschlägigen Herstellern von entsprechenden Power-Tools sind wir auch in Kontakt. Aber auf der anderen Seite, wir reden viel über batterieelektrische Fahrzeuge. Wir wissen alle, was gerade auf diesem Markt passiert. Und es ist ja nicht verwerflich, auch jetzt einen Beitrag am anderen Ende zum Umweltschutz zu leisten. Ja, weil wenn ich, und die Verbrenner sind da, sie sind eine Gegebenheit, sie werden am Weltmarkt bis weit hinter die Jahre 2050 noch existent sein, vielleicht nicht notwendigerweise im europäischen Markt als neu zugelassene Fahrzeuge, aber es gibt ja auch noch andere Regionen außerhalb Europas und auch dort einen Beitrag zu leisten, um Emissionen zu senken, ist nicht verwerflich in meinen Augen. Ja, und eine ganz andere Applikation ist, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, batterieelektrische Schwer-LKWs. Ja, meistens großvolumige Dieselmotoren, auch mit einer Turboaufladung. Auch das könnte eine interessante Applikation für die Zelle sein, weil bis die mal batterieelektrisch fahren. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe ein großes Fragezeichen, ob die überhaupt irgendwann mal batterieelektrisch fahren.
Da können wir Ihnen einen ganz tollen Kanal von dem Elektro-Trucker Tobias Wagner empfehlen. Also unsere Hörer, ehrlich gesagt, haben da gar keine Zweifel mehr, dass der gesamte LKW-Bereich in Zukunft batterieelektrisch ausgelegt werden soll. Ich habe trotzdem noch eine Frage zu der V4Drive. Sie haben da gesagt, Sie sind in Gesprächen oder auch schon als Lieferant von diesem italienischen Hersteller dort aktiv. Porsche 911 haben Sie schon erwähnt. Wie muss ich mir diese V4Drive-Zelle dort in den Hybridfahrzeugen vorstellen? Ersetzt das kleine Batteriepack für die Hybridfahrzeuge oder ist das tatsächlich eine extra Rekuperations-Turbo-Batterie, die ja im Prinzip jeder Hybridautohersteller neu installieren muss, neben dem Batteriepack, neben dem Hybrid-kleinen Batteriepack, was dann ja zusätzlich vielleicht sogar als Zweitbatterie installiert werden muss? So richtig klar ist uns das immer noch nicht.
Wie Sie schon gesagt haben, das sind Fahrzeuge, die mit einem Verbrennungsmotor noch arbeiten. Das heißt, die haben alle schon mal grundsätzlich ihre 12-Volt Starterbatterie, ihre SLI-Batterie an Bord. Es gibt dann die hybride 48-Volt Bordnetzwerke zum Beispiel. Die haben ein kleines Lithium-Batterie-Pack, typischerweise eine Kilowattstunde Energiespeicher, anderthalb Kilowattstunde in der Größenordnung. Und das kann durch unsere Zelle ersetzt werden. Weil das ja eine Zelle ist, die nicht dazu dient, dass dieses Fahrzeug damit elektrisch fahren kann. Sie kann elektrisch boosten, das kann unsere Zelle auch hervorragend. Ja, wie gesagt, wir treiben auch den Turbolader damit an, also oder die Firma Porsche treibt damit ihren Turbolader elektrisch an. Aber Sie brauchen dann nicht noch eine dritte Batterie sozusagen. Die erste Batterie ist immer sozusagen die Starterbatterie. Ja, und in unserem Falle wären jetzt unterschiedlich viele Zellen. Ja, bei dem einen Hersteller sind es 216 Zellen, bei dem anderen sind es 848 Zellen, glaube ich, oder 864 Zellen in einem Batteriepack. Die werden in ein Gehäuse gebaut und dort in dem Fahrzeug untergebracht. Es gibt dann einen kleinen Startergenerator, der an dem am Getriebe angeflanscht ist. Und wie gesagt, und dann kann die Zelle ihre Leistung entweder rückwärts in den Generator sozusagen als Booster, Drehmomentbooster abgeben oder eben auch in den Turbolader abgeben.
Jetzt war es so, dass Sie ja Finanzierungsprobleme hatten für die Fabrik dieser V4Drive-Zelle. Wie sieht es denn da im Moment aus? Wie hat sich das entwickelt und wie sind denn auch die Absatzzahlen dieser Zellen?
Wir haben eine Fertigungslinie hier am Standort Ellwangen in Baden-Württemberg, wo wir im Augenblick den ganzen Ramp-up für die Firma Porsche und auch für den zweiten Hersteller, ich nenne es auch den Namen, ist Lamborghini, für den auch hergestellt. Der Bedarf übersteigt aber bei weitem unsere Kapazität. Ja, und wir machen jetzt eine große Investition in dreistelliger Millionenhöhe, ich will jetzt keine genauen Beträge nennen, am Standort Nördlingen, um dort eine neue Fertigungslinie mit nochmal einer um mehr als den Faktor 2 gesteigerten Kapazität zu installieren, weil die Zelle so erfolgreich ist auf dem Markt. Und diese Investition ist im Prinzip eine Kapitaleinbringung der Firma Porsche in dieses Joint Venture.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie finden unter diesem Podcast auch nochmal die Batemo-Listung dieser V4-Drive-Zelle. Herausragende Eigenschaften, Hochleistungszellen eben für diese ja, Luxus-Premium-Autos, die dann eben nochmal ein paar PS dazu bekommen. Jetzt, Herr Ostermann, ist es soweit. Jetzt legen wir Ihnen mal ein paar Stimmen unserer Hörer vor. Wir beginnen mal mit Tom Bötticher an dieser Stelle. Schöne Grüße gehen raus. Er fragt, warum hat sich Varta nicht direkt auf großformatige High-Energy-Lithium-Ionen-Zellen spezialisiert und den E-Auto-Hype voll mitgenommen, anstatt sich auf kleinformatige High-Power-Zellen für Hybridfahrzeuge zu fokussieren?
Ich habe es eben schon mal gesagt, bei den großformatigen Lithium-Ionen-Zellen ist Scaling ein ganz wichtiger Faktor. Und da wären wir als, ich sag's mal, wie es ist, als mittelständisches deutsches Unternehmen nicht in der Lage gewesen, gegen die BYDs, CATLs und wie sie alle heißen und auch die Teslas dieser Welt einfach da Paroli zu bieten. Wir hätten nicht die kritischen Massen oder das kritische Volumen erreichen können, um hier wirklich wettbewerbsfähig zu sein. Ja, und das ist jetzt die Downside. Es wird ja immer viel darüber gesprochen. Wir müssen Schlüsseltechnologien in Deutschland aufbauen. Wir müssen Schlüsseltechnologien in Deutschland bewahren. Das geht so lange gut, bis es dem Verbraucher mehr Geld kosten würde, weil dann greift er wieder auf das günstigere Produkt zusammen. Also es wäre für uns wirtschaftlich nicht finanzierbar gewesen und es wäre wirtschaftlich auch kein Business Case gewesen für uns.
Jetzt haben wir noch zwei Fragen bekommen zu unterschiedlichen Zellchemien oder Zelltypen. Und zwar wurde da gefragt, ob Varta eigentlich auch an Festkörperbatterien arbeitet und vielleicht auch an ganz anderen Zellchemien wie Natrium-Ionen-Batterien.
Ja und ja. Ja, also das ist die kurze Antwort. Nein, wir haben ein Entwicklungszentrum, auch jetzt relativ neu gegründet in Graz, wo wir sozusagen an der Post-Lithium-Batterie arbeiten, wo wir in die verschiedenen Bereiche investieren, ob das jetzt Solid State ist, ob das Sodium ist, ob das Siliziuminhalte in Lithiumzellen sind. Also all diese Bereiche, da betreiben wir sehr viel Grundlagenforschung. Ja, ich meine, die Varta hat über 1800 Patente. Wir haben im Augenblick noch, ich kenne nicht genau die Zahl, aber um die 500 aktuell valide Patente haben wir im Augenblick. Und da betreiben wir sehr, sehr wichtige Grundlagenforschung.
Nächste Frage kommt von Gregor Samser. Er fragt, warum werden so viele AA- und AAA-Batterien als Einweg-deklarierte Batterien hergestellt, wenn man ähnliche Produkte ohne Probleme einige Male aufladen kann? Ich habe zu Anfang diese Zink-Mangan-Zelle in die Kamera gezeigt, liebe Podcast-Hörer. Ich zeige diese typische Doppel-A-Batterie hier in die Kamera. Warum gibt es nicht mehr von Lithium-Ionen-Batterien auch in diesem Doppel-A-Segment, die man ja ganz einfach wieder aufladen könnte und damit die Umwelt schonen könnte?
Es gibt verschiedene Konzepte. Lithium-Ionen oder Nickel-Metall-Hybrid wären zwei verschiedene Möglichkeiten, das Ganze wieder aufladbar zu machen. Wir bieten das alles an. Wir haben das alles im Programm. Also Sie können bei uns eine Lithium-Ionen-AAA, Doppel-A-Batterie, Sie können eine Nickel-Metall-Hybrid AAA, AA. Wir haben in der Entwicklung sogar auch Batterien, die können Sie vielleicht nur 10-mal wieder aufladen oder 12-mal wieder aufladen, allerdings mit einem riesigen Kostenvorteil. Es ist am Ende des Tages, kostet eine AAA-Lithium-Batterie einfach ein Vielfaches mehr als eine Standard-Alkali-Batterie. Und wir bieten es an, ja, aber wir beliefern ja das, was der Kunde von uns verlangt. Also wir bedienen ja eigentlich die Marktnachfrage. Und die Marktnachfrage ist einfach so, dass im Augenblick unter 5% der Batterien in diesem Segment wieder aufladbar sind. 95% sind die jetzigen Alkali-Batterien, ob jetzt von uns oder von unseren bekannten Wettbewerbern oder auch von No-Name-Herstellern aus Asien. Die machen 95% des Marktes aus. Es gibt eine technische Alternative, Warta bietet die technische Alternative an. Wir können die Nachfrage nur nicht erzeugen. Aber wenn wir schauen, wir promoten eigentlich von unseren Marketingbudgets im Augenblick überproportional die wiederaufladbare Batterie.
Gehen Sie in irgendein Geschäft, Herr Ostermann, egal was es ist, ob das Müller ist, ob das irgendwelche anderen Drogerien, da gibt es überwiegend diese Mignon und Alkaline. Das kann doch nicht sein, dass wir in diesem Consumer-Geschäft plötzlich nicht irgendwie die Lithium-Ionen-Zellen irgendwie auf die Kette kriegen. Was glauben Sie, wie lange dauert das noch?
Also das ist die 1-Million-Dollar-Frage, ja, weil das ist ja auch eine Frage, die ganz erheblichen Einfluss auf unsere zukünftige Investitionsstrategie und Investitionsschwerpunkte haben wird. Ich tue mich da schwer mit, also das zu taxieren. Also ich glaube, ich halte persönlich, wenn Sie mich fragen, glaube ich schon, dass die nächsten 5 bis 10 Jahren die einwichtige Alkali-Batterie noch in einer überwiegenden Mehrheit. Weil eins muss man ja der Einwegbatterie zugute halten. Sie hat ja viel mehr Energiespeicherkapazität als die Lithiumzelle. Ja, also wir sehen das zum Beispiel bei den Hörgerätebatterien. Das sind Zink-Luft-Batterien, die wir auch, wo wir Weltmarktführer sind. Und ich selbst bin nicht betroffen, deswegen rede ich ein bisschen vom Hörensagen. Da reichen unsere Batterien eine Woche. Ja, wenn Sie eine vergleichbare Lithiumzelle jetzt in Ihren Earpods sehen, die halten 4 Stunden, bis sie wieder aufgeladen werden müssen. Es gibt jetzt entsprechend für Hörgeräte auch Lösungen mit wiederaufladbaren Batterien, die wir auch herstellen. Auch da sind wir ganz vorne mit dabei. Aber da ist eben das Ziel, dass man irgendwo Richtung 14 Stunden kommt, weil 14 Stunden entsprechen einem Daily Use in diesem Fall. Ja, und Medizintechnik ist eh ein wichtiger Bereich, wo wir mit unseren Lithiumzellen rein wollen. Aber Sie sehen, dass also diese Zink-Luft-Einwegbatterie, da haben Sie eine Woche Autonomie, bei der anderen haben Sie 14 Stunden Autonomie. Ja, und das ist eben, also ja, die Alkali ist die alte Technologie, es ist eine Wegwerftechnologie. Ich denke, eine Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie wir auch nochmal die Recyclingquoten erhöhen können, wo wir stark dabei sind, wo wir alle Auflagen übererfüllen als Warta, als deutscher Hersteller, was nicht jeder unserer Wettbewerber von sich behaupten kann. Ja, wie wir da den Reuse des Materials, dass wir da in so eine Art Closed Loop reinkommen, wäre, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt auch aus umwelttechnischen Gründen. Aber man darf nicht vergessen, in der Anwendung hat die Standard-Alkali-Batterie der Lithium-Batterie einen Vorteil gegenüber.
Ich hätte noch mal eine Frage zu Porsche. Und zwar, haben Sie schon betont, Porsche ist natürlich sehr, sehr interessiert an dieser V4-Drive-Zelle. Dann frage ich mich aber, was soll denn dieses Engagement von Porsche jetzt insgesamt bei Warta? Was haben Sie denn für ein Interesse grundsätzlich auch noch an den anderen Produkten von Warta?
Erstmal ist es eine Frage, die Sie besser den Vertretern der Firma Porsche stellen sollten als mir. Ich orakel jetzt, ich denke mal, es hat zum gewissen Grad damit zu tun, man möchte sicher sein, dass die Warta auch nach dem Starrungsverfahren stabilisiert ist. Man möchte hier einen Beitrag zur Stabilisierung der Warta leisten. Man möchte sicherlich auch als baden-württembergisches Unternehmen einen Beitrag zur Erhaltung der Arbeitsplätze in Deutschland leisten. Und das ist sehr, sehr hoch anzurechnen, auch der Firma Porsche. Ich glaube allerdings auch, es ist jetzt, ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich mal behaupte, das ist jetzt nicht unbedingt das langfristigste Engagement, das Porsche jemals eingegangen ist. Ja, also ich glaube, das ist schon fair, davon auszugehen, dass irgendwann, und ob das jetzt in 3 Jahren oder in 5 Jahren ist, kann ich Ihnen auch nicht sagen, aber dass irgendwann auch Porsche sicherlich da auf der AG-Ebene mit ihrer Beteiligung sicherlich versuchen werden, da auch wieder einen Exit zu bekommen.
Zur letzten Frage, und zwar von dem User Cyber Gigafactory. Das ist nämlich auch Inhalt seiner oder ihrer Frage. Der User fragt, wie stellt sich Herr Ostermann die Zukunft der deutschen Batterieproduktion vor? Kann Deutschland mit seinen politischen Vorgaben im Wettbewerb mit China und USA mithalten?
Es ist eine Frage, die ist sehr, sehr gut. Also wenn man sich die neuesten Entwicklungen von Northvolt anguckt, dann muss man ja da ein ganz großes Fragezeichen dahinter setzen, ja, weil die Batterietechnik und die Batterieproduktion ist einer der am meisten unterschätzten Felder. Und das ist, glaube ich, auch der Bereich, was die Kollegen von Northvolt gerade ganz schmerzhaft erleben, dass bei allem Know-how, bei allem bei all den Geldern, die da investiert worden sind, es ist ein elektrochemisches Produkt. Es ist ein sehr, sehr komplizierter und komplexer Produktionsprozess. Wir wissen das. Ich meine, nicht, dass wir stolz drauf sind, aber wir sind ja, obwohl wir nur die kleinformatigen Zellen machen, einer der größten Lithium-Batteriehersteller, der in Deutschland verblieben ist. Das ist ein sehr komplexer Prozess. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, man muss einen Schritt zurückgehen. Die Rohmaterialseite wird schon von den Chinesen beherrscht. Die Chinesen haben sich in den 90er Jahren schon, in den frühen 2000ern, sehr viele Schürfrechte in Südamerika, in Afrika gesichert. Also die Rohmaterialseite, also auf irgendeiner Stelle der Wertschöpfungskette kommen sie an den Chinesen nicht komplett dran vorbei. Das ist leider so. Ja, ich würde es begrüßenswert finden, wenn es eine eigene Batterie-Kompetenzzentrum gibt und auch eine nennenswerte Produktionskapazität in Europa geben wird für Batterien. Wir als Warta können das aber finanziell nicht stemmen. Das müssten andere stemmen. Ich halte es für sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, es ist eine Schlüsseltechnologie. Und sich dazu 100% von Exporten abhängig zu machen, halte ich auch in der gerade jetzt geopolitisch durchaus ambivalenten Situation, in der wir uns gerade bewegen, halte ich für sehr gefährlich und zu kurz gesprungen. Ich glaube, es muss Gigafactories geben. Ich glaube, wir als europäische Verbraucher müssen dann aber auch bereit sein, vielleicht auch mal den extra Euro dafür zu bezahlen. Weil ich glaube, es ist für uns in Europa wirtschaftlich und strategisch von enormer Bedeutung, dass wir hier eine Kompetenz haben und auch entsprechende Kapazitäten installieren. Ja, obwohl, mit dem, was ich einleitend gesagt habe, wir trotzdem nicht zu 100% die Abhängigkeit von Chinesen und anderen Drittstaaten verlieren werden.
Herr Ostermann, herzlichen Dank für das Gespräch. Liebes Publikum, wir sind am nächsten Sonntag wieder für Sie da. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Geladen. Der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.